Herzlich willkommen
zu Six On Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Entler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unserer Serie Six On Boost Your Business, der CRM-Podcast. Hallo Stefan, grüß dich.
Grüß dich, Domi.
Na, wie geht's dir heute? Wir nehmen auf am 31. Oktober, das ist ja Halloween. Hast du schon geplant, eine kleine Halloween-Party? Wie geht's dir?
Auf jeden Fall. Also heute ist Halloween-Special. Freue mich drauf. Hier am 31. Hier bei uns in Potsdam ist heute Feiertag. Die Straßen waren entsprechend leer. Also komplette Ruhe. Perfekte Konzentration auf den Podcast. Wir feiern tatsächlich morgen eine Halloween-Party auch am 1. am Freitagabend. Freue ich mich auch schon drauf. Da wird heute auch noch ein bisschen geschmückt und dekoriert. Und ja, bin gespannt auf die heutige Folge. Wie geht's dir? Wie wirst du Halloween verbringen?
Ja, mir geht's auch gut. Wir bei uns in Bayern, wir haben morgen Feiertag. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir heute Abend dann auch die Halloween-Party entsprechend feiern können. Ja, wir sind noch auf einer kleinen Feier eingeladen mit ein paar Freunden und werden da auch Halloween soweit verbringen. Und genau, aber werden uns natürlich jetzt auch erstmal auf den Podcast hier konzentrieren. Freue mich, dass du da bist, obwohl Feiertag ist. Sehr, sehr cool. Und ja, starten wir rein mit unserer allwöchentlichen Frage nach dem CRM-Highlight der Woche. Was hast du uns da heute mitgebracht?
Ja, passt gut zur Folge heute. Gestern ging wieder unser CRM-Newsletter raus. Das ist mein Highlight der Woche gewesen. Den haben wir ein bisschen getweakt, nochmal ein bisschen angepasst. Einfach auch versucht, die Qualität zu erhöhen, indem wir ein individuelles Editorial mit aufnehmen. Das war das erste Mal, dass praktisch auch der Podcast nicht nur aus Inhalten bestand, die wir sowieso schon veröffentlicht haben auf verschiedenen Plattformen, sondern jetzt auch ein eigenes Editorial bekommen hat. Da habe ich gestern was zu dem Thema KI-Agenten geschrieben und wie das, sage ich mal, ja, auch wahrscheinlich die Zukunft des B2B-Marketing und Vertriebs verändern wird. Es hieß ja früher immer, dafür gibt's eine App und sehr wahrscheinlich wird es in ein paar Jahren so sein, dass man sagt, dafür gibt es einen Agenten. Das heißt, dass diese KI-Agenten sich wirklich nahtlos in die Teams und Organisationsstrukturen mit einarbeiten, mit eingliedern und dann für klassische, typische wiederholende Tasks eben nicht mehr Menschen das machen müssen. Gibt es ja heute gerade in großen Organisationen super viel, was manuell immer abgetippt oder manuell durchgeführt wird. Und dafür wird es in Zukunft einen Agenten geben, ja. Und wen das interessiert, wer die ganze Story lesen will, gern zu unserem Newsletter auf sixon.de/newsletter anmelden. Was war dein CRM-Highlight der Woche, Domi?
Ja, mein CRM-Highlight der Woche bezieht sich auf eine Veranstaltung, die wir in 3 Wochen müsste sein haben, und zwar ein Webinar, wo wir gerade in der Vorbereitung sind. Da hatten wir einige Absprachen mit unserem Partner von Aircall. Und da freue ich mich schon sehr darauf. Wir konzentrieren uns dabei auf die Solarbranche und wie die Solarbranche in den aktuell ja teilweise turbulenten Zeiten, also es ist ein sehr agiler Markt auf jeden Fall, wo es sehr viele Herausforderungen auch gibt, wo man ja wettbewerbsfähig bleiben kann und vielleicht sich noch einen Wettbewerbsvorteil auch holen kann. Und werden da beleuchten auf der einen Seite natürlich CRM, das ist unser Steckenpferd, und von unserem Partner Aircall Telefonintegration, Telefonanlage, wie man das Ganze auch mit dem CRM dann zusammenlegen kann und da das Beste rausholen kann. Und da hat die Vorbereitung schon sehr viel Spaß gemacht. Deswegen glaube ich auch, das Webinar an sich wird dann sehr cool. Wir haben dann einen Partner oder einen Mitarbeitenden von Aircall dabei, den Alex, der sich sehr, sehr gut auskennt, auch in der Solarbranche, und uns da ein paar Best-Practice-Beispiele mitbringen wird. Und ja, das war mein Highlight der Woche. Freue mich schon drauf. Und ja, wer Interesse hat, vielleicht sogar aus der Solarbranche zuhört, der sollte sich den 20. November schon mal vormerken. Da wird das Webinar dann stattfinden.
Ja, und gibt es immer die neuesten Webinare auf sixon.de/boostyourbusiness. Also boost-your-business. Ist auch Teil von unserer Reihe jetzt zu diesen branchenspezifischen Inhalten, wo wir praktisch auch unsere Best-Practice-Branchen dann nochmal ganz gezielt rund um das Thema CRM spielen. Und da ist jetzt eben die Solarbranche in diesem Webinar auch dran, wie man da Prozesse effizienter gestaltet. Haben wir viel auch sehr wertvollen Content für das Webinar. Heute geht es, ich habe es schon angedeutet, in meinem CRM-Highlight um das Thema E-Mail-Marketing. Und das Thema E-Mail-Marketing ist ja so alt wie das Internet selbst. Und deswegen haben wir uns diesmal als speziellen Gliederungspunkt auch ein bisschen die Geschichte des E-Mail-Marketings mit ausgedacht. Das ist auf jeden Fall sehr cool und wird sehr witzig sein, wie ich finde. Also E-Mail-Marketing damals versus heute. Dann schauen wir mal ein bisschen auf die Arten des E-Mail-Marketings, dann die E-Mail-Marketing-Tools und welche Funktionen wichtig sind im E-Mail-Marketing. Das richtet sich ja auch immer dann so ein bisschen, welches Tool man dafür nimmt. Und ja, zum Abschluss dann nochmal ein paar Best Practices von uns. Und wir werden diesmal auch zwischen den einzelnen Punkten auch immer mal wieder so Quick Questions einbauen. Das heißt, dann wird einfach mal eine kleine Frage noch mit angebracht. Rund um das Thema E-Mail-Marketing haben wir hier eine Liste mit offen. Und dann können wir da auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wollen wir starten, Domi?
Ja, sehr gerne. Ich würde gleich mal eine kleine Quick Question einbauen, um das mal zu testen, bevor wir in das Thema einstarten. Ich habe mal herausgesucht, wie lange sollte denn der Betreff einer E-Mail im E-Mail-Marketing sein?
Also ich finde immer so lang, dass man ihn auf dem Desktop oder Mobilgerät noch gut lesen kann. Ich arbeite da auch immer so gern mit Trennzeichen, also dieser gerade Strich, damit man, wenn man beispielsweise 3 Themen im Newsletter hat, auch diese drei Themen in den Betreff schreibt mit einem Trennzeichen, unterbricht, damit auch der Leser sofort sieht, ah, okay, hier kommt noch was, das sehe ich jetzt vielleicht nicht, weil es abgeschnitten wird. Ich habe jetzt keine genaue Zeichenanzahl. Ich glaube, so 70 Zeichen sind gut, aber da habe ich jetzt keine genau im Kopf. Aber ich versuche mich immer dran zu halten, so 2 bis 3 Themen, die im Newsletter aufgegriffen werden, auch kurz und knackig in den Betreff zu packen, damit auch gleich ein individueller Bezug zum Inhalt da ist. Was ist da deine Meinung dazu? Wie lang ist für dich der ideale Betreff?
Genau, also das, was du gesagt hattest, so um die 65, 70 Zeichen. Ich glaube, wenn man mit einem E-Mail-Marketing-Tool arbeitet, dann wird es auch immer gern angezeigt, was so der ideale Betreff ist, beziehungsweise die Länge des Betreffs. Und ich finde, man sollte das auch auswerten anhand der E-Mails, die man schon gesendet hat. Und das können Tools dann natürlich auch schon automatisiert oder geben da Empfehlungen dazu. Gerade jetzt mit KI auch ein guter Punkt, auf den wir später eingehen werden. Also da gern auch mal analysieren, welche wurden denn gut geklickt. Anhand des Betreffs kann man das dann vielleicht auch schon unterscheiden. Aber ja, grundsätzlich so die Zeichenanzahl, die du schon genannt hattest, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Genau, das war jetzt so die erste Quick Question werden wir immer mal wieder einbauen. Und starten jetzt rein in unseren ersten Punkt. Und das ist die Entwicklung des E-Mail-Marketing damals versus heute. Und ich habe mich auch schon gewundert, als ich mal reingelesen habe. Wir starten tatsächlich im Jahr 1978. Von dem her, genau, wie war denn so der Start von E-Mail-Marketing? Was kannst du uns dazu erzählen?
Also ich finde die Geschichte des E-Mail-Marketings wirklich so cool, weil E-Mail-Marketing natürlich der absolute Klassiker ist und ich bin da schon so rangegangen in der Planung der Episode, dass man das diesmal eigentlich unbedingt mit einbauen muss, weil wir greifen natürlich auch sehr viele moderne CRM-Themen auf, aber E-Mail-Marketing hat so eine wahnsinnig spannende Entwicklung und es gibt es so lange wie das Internet selbst, du hast es gerade gesagt, 1978 beginnen wir unsere Reise mit der ersten Werbe-E-Mail, die verschickt wurde. Und die wurde von Gary Türk verschickt, einem Marketingmanager bei der Digital Equipment Corporation. Also haben wahrscheinlich so Digital Equipment, Serverinfrastruktur, irgendwie sowas in die Richtung, verkauft und vertrieben. Also sicherlich schon ein sehr auch hochpreisiger Bereich damals, weil es ja alles ganz, ganz neu war. Und jedenfalls hat er die ARPANET-Plattform damals verwendet, den Vorläufer des Internets, um eine E-Mail an 400 Empfänger zu verschicken. Und in dieser E-Mail hat er dann die Produkte von dieser Digital Equipment Corporation beworben. Und er hat tatsächlich mit dieser einen E-Mail an 400 Empfänger einen Umsatz von rund 13 Millionen US-Dollar gemacht. Und das war ja damals auch noch mehr wert, als heutzutage 13 Millionen US-Dollar wert sind. Also eine unglaubliche Geschichte, was die Wirksamkeit von E-Mails für Marketingzwecke damals dann schon herausgestellt hat. Und gleichzeitig, was auch noch ein witziger Fact ist, gleichzeitig gab es auch bei den 400 Empfängern gleich einen größeren Teil, der auch sehr verärgert darüber war, dass man unaufgefordert eine Nachricht bekommen hatte. Also ich sage mal so, mit der ersten Werbe-E-Mail wurde auch schon der Spam geboren. Und die ersten Nutzer haben auch schon das Ganze als Spam wahrgenommen. Und da sind wir natürlich witzigerweise heute jetzt 45 Jahre später immer noch an den gleichen Themen dran. Ja, wie schaffst du es, über E-Mail-Marketing Umsatz zu generieren, und wie schaffst du es, dass deine E-Mails nicht als Spam wahrgenommen werden? Wie ging es denn dann weiter,
Tommy? Da hat sich dann die E-Mail auch langsam durchgesetzt als Kommunikationsmittel in den Unternehmen. Das heißt, nicht nur werblich, auch spannend, dass die erste E-Mail dann gleich werblich war und das Kommunikationsmittel dann quasi erst in den 80er Jahren wurde. Und in dem Zuge hat sich dann auch die komplette Software dahinter weiterentwickelt. Das heißt, es wurden E-Mail-Clients wie Microsoft Outlook und Lotus Notes geboren und dann auch zugänglicher. Das heißt, die Unternehmen haben dann das schon als ihr zentrales Kommunikationsmittel verwendet. Die Mitarbeitenden haben dann natürlich damit gelernt zu arbeiten. So die Digitalisierung ist dann in den 80er und dann auch vor allem in den 90er Jahren vorangeschritten. Und dann schauen wir direkt noch in die 90er Jahre rein. Was haben wir denn da erlebt?
Ja, genau. Also E-Mail hat sich praktisch so als Massenmedium so verbreitet. Es gab auch immer mehr persönliche E-Mail-Adressen, also einfach Benutzer, Personen, die eine E-Mail-Adresse hatten. Und da wurde dann praktisch der Massenversand auch so richtig geboren. Ja, also dass man personalisierte, zielgerichtete Ansätze fahren konnte und E-Mail sich wirklich als Marketingkanal auch etabliert hat. Und ich würde auch gleich mal dann mit dem 2003 Can-Spam Act weitermachen, weil da war dann auch das erste Mal der Punkt, wo eine Regierung, eine Behörde eingegriffen hat, um das Ganze ein bisschen zu regulieren. Also wie jetzt auch klassisch, die Geschichte wiederholt sich ja auch beim Thema KI, sieht man das ja jetzt immer wieder. Es gibt die ersten Punkte, die aufkommen, die ersten Erfahrungen, die gemacht werden, und dann spielt auch immer das Thema Regulierung schnell eine Rolle und bei uns in Europa ja heutzutage sehr, sehr schnell. Und damals war es eben so, dass es schon 10 Jahre gedauert hat, und dann hat sich praktisch eine US-Behörde eingeschalten und hat diesen Can-Spam-Act in Kraft gesetzt, und der hat eben Regulatorien auferlegt an E-Mail-Provider, E-Mail-Versender, die eben genau definiert haben oder Regeln definiert haben, wer E-Mails versenden darf, wie oft E-Mails verschickt werden dürfen, an wen überhaupt E-Mails verschickt werden dürfen. Und dass eben Empfänger auch die Möglichkeit haben müssen, sich abzumelden von Werbe-E-Mails und auch Versand nur von gültigen, also verifizierten Absenderadressen durchgeführt werden können. Das Ganze wurde dann in der EU erst 2018 mit der DSGVO als ähnlicher Standard geschaffen. Also heutzutage ist ja hier die DSGVO in Deutschland und Europa sehr, sehr in aller Munde und sehr, sehr verbreitet. Es ist ganz interessant, wie lange das eigentlich gedauert hat, dass die EU so eine eigene Datenschutzregulatorik für den digitalen Bereich gehabt hat. Ja, wie ging es weiter so dann 2000er, 2010er Jahre, Tommy?
Genau, die 2000er Jahre, da wurde es dann schon professioneller und auch so, wie wir es heute schon kennen, beziehungsweise Tools wurden eingeführt, die wir auch heute noch nutzen. Das heißt, die ersten E-Mail-Tools haben dafür gesorgt, dass man dann auch tatsächlich segmentieren konnte, seine Zielgruppen angeschaut hat und dann spezifisch auf die Zielgruppenbedürfnisse seine E-Mails formulieren konnte und die dann auch automatisiert teilweise schon versenden konnte. Das heißt, man konnte einfach Kampagnen starten, die man dann genau auf seine Zielgruppe, die man davor segmentiert hat, ja, anpassen konnte und die dann entsprechend zustellen konnte. Das ist ja auch immer noch ein grundlegender Punkt von E-Mail-Marketing, dass man eine gute Segmentierung hat, eine gute Adressliste hat, die man mit seinen Inhalten bespielt. Und das war eben Anfang so der 2000er der Fall, dass das eingeführt wurde. Und wurde dann natürlich im Laufe der 2000er bis 2010er Jahre durch die weitere digitale Transformation nochmal verstärkt. Und dann gab es die ersten Smartphones. Ich glaube, 2007 müsste so das erste iPhone rausgekommen sein. Wir zumindest wissen das noch. Ich war da schon auch mit dabei. Und in dem Zuge konnte man die Daten noch genauer analysieren und konnte dann aufgrund auch dieser Datenanalyse das Nutzerverhalten besser analysieren und darauf basiert dann natürlich noch individueller seine Zielgruppe bestimmen, die Bedürfnisse der Zielgruppe bestimmen und konnte dadurch dann natürlich auch nochmal die Relevanz und die Wirksamkeit dieser E-Mail-Marketing-Kampagnen erhöhen, weil man genau zielgerichtet auf diese Bedürfnisse seine Kampagnen starten konnte. Das heißt, zusammengefasst, die digitale Transformation hat sich da weiterentwickelt und ja, entsprechend, wie wir es heute kennen, mit Smartphones und mit der Analyse des Nutzerverhaltens konnte man noch besser und zielgenauer darauf seine Kampagnen starten. Und jetzt kommen wir so langsam, wir sind beziehungsweise sind schon mittendrin, wieder in eine neue Zeit. Ich glaube, KI wird da ein großes Thema sein. Was kannst du dazu noch mitgeben?
Ja, das ist jetzt so ab den 2020er Jahren, ab 2022, Anfang 2023 natürlich das Thema KI und Personalisierung einen sehr, sehr großen Stellenwert gewonnen hat. Jetzt gerade, wo KI für alle User auch zugänglich ist, hat man natürlich die Möglichkeit, E-Mail-Inhalte sehr schnell zu erstellen, auch aus einer riesen Bandbreite, aus einem riesen Erfahrungsschatz zu schöpfen, was die besten E-Mail-Inhalte sind, was die besten Formulierungen sind, was die Best Practices sind. Und heutzutage kann man eben KI schon in diesen E-Mail-Marketing-Tools dann direkt verwenden. Also man kann einfach prompten und darauf basierend eine E-Mail erstellen lassen von KI, die dann praktisch selbstständig die Texte von dem Newsletter zusammenstellt oder von der E-Mail zusammenstellt und die Bilder von der E-Mail zusammenstellt. Und man hat es eben deutlich leichter auch. Dadurch erhöht sich aber natürlich auch wieder das Risiko für Spam. Ja, und die Anzahl an E-Mails, die verschickt wird, steigt dadurch natürlich auch nochmal, weil es einfach viel einfacher und schneller ist, E-Mail-Marketing zu betreiben. Gleichzeitig bringen aber diese KI-Tools dann auch Predictive Learning, Predictive Analytics mit. Das heißt, du kannst Benchmarking viel besser betreiben. Du kannst viel besser auch schauen, wann ist der richtige Zeitpunkt für den Versand. Die Tools messen sozusagen, wann die empfangende Person E-Mails häufig öffnet und können darauf basierend auch den E-Mail-Versand planen. Also das wird schon deutlich intelligenter, um dann auch, sage ich mal, das auszugleichen, dass die Anzahl an E-Mails immer höher wird. Und das ist praktisch auch, wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, so der spannendste Weg, dass eben E-Mail-Marketing nach wie vor ein wichtiger Punkt, wichtiger Kanal im Marketing-Mix sein wird und aber natürlich auch die Erwartungen und die Anforderungen ans E-Mail-Marketing immer größer werden. Und da bin ich gespannt, wie es weitergeht.
Ja, also es ist sehr, sehr spannend, wie es da weitergeht. Werden wir dann vielleicht in einem Podcast in den kommenden Jahren dann nochmal analysieren, wie es weitergegangen ist. Aber ja, sehr, sehr cool, diese ganze Entwicklung nochmal nachzuvollziehen, von der ersten E-Mail tatsächlich bis hin zu KI, wo wir jetzt angekommen sind.
Das finde ich auch.
Ja, es ist phänomenal, auch wenn man sieht, wie der technische Fortschritt sich einfach weiterentwickelt und wie schnell der technische Fortschritt voranschreitet. Einmalig. Aber auch, dass immer noch Dinge dabei sind, die damals funktioniert haben, die heute auch noch funktionieren, ist immer wieder interessant.
Wir haben ja jetzt diese Qualität von E-Mails und die Anforderungen ans E-Mail-Marketing, die immer größer werden, auch kurz behandelt und besprochen. Da passt diese Quick-Question ganz gut, die ich hier gerade im Kopf habe, Domi, an dich. Was macht denn eine E-Mail für dich wirklich lesenswert?
Sehr gute Frage. Das stellen sich, glaube ich, die Marketer jeden Tag oder jedes Mal, wenn sie in einem Newsletter eine neue E-Mail-Marketing-Kampagne starten. Ja, für mich ist wichtig auf jeden Fall erstmal das Design oder die Mail wahrnehme, dass ich sie gut lesen kann, dass sie gut fürs Auge ist, dass ich gut durchscrollen kann. Und wenn ich dann darauf schaue, von wem lese ich denn Newsletter so in meinem Privatleben auch, in meinen eigenen Newslettern, wo ich angemeldet bin, dann ist es auf jeden Fall auch das Thema Mehrwert, den ich dadurch generiere. Und das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde, dass man immer schaut, dass man aus diesen E-Mails, die man versendet an seine Zielgruppe, die ja ein sehr starkes Tool sind, dass man da seine Kunden immer dabei hält, beziehungsweise seine Empfänger dabei hält, auch seine Mails zu lesen. Und das schaffe ich natürlich dadurch am besten, wenn ich ihnen was biete, was sie woanders nicht bekommen und was eine Exklusivität hat und auch einen Mehrwert bietet, wo sie sich danach sagen, ja, das hat sich gelohnt, die Mail zu lesen. Und dann kann ich da dann natürlich auch einen guten Call to Action legen, wenn ich weiß, der Inhalt, der dort drin ist, der kommt gut an, den lesen die Leute. Und wenn sie dann mal eine Relation aufgebaut haben zu dem Inhalt, dann klicken sie auch den Call to Action. Was ist deine Einschätzung dazu?
Gute Punkte. Ich finde auch Unique Content, also einzigartiger Content, macht eine E-Mail wirklich lesenswert. Das heißt, wenn man diesen Inhalt, diese Texte, diese Informationen nur in dem Newsletter bekommt, dann steigert das auch enorm den Willen, diese E-Mail zu lesen und auch zu bekommen. Dann wartet man schon praktisch auf diese E-Mail. Und ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte, den E-Mail-Marketeers immer im Kopf haben sollten. Auch eine E-Mail möglichst mit einzigartigen Content, individuellen Content zu bespielen, kann man in einem Newsletter beispielsweise sehr gut auch durch ein Editorial machen, was geschrieben wird von einer Person im Unternehmen. Dann finde ich aber auch so ereignisorientierte E-Mails sehr lesenswert. Also das heißt, wenn beispielsweise gerade ein großes Event in der Branche ansteht und dann dazu auch eine E-Mail verschickt wird, entweder zur Zusammenfassung des Events oder zu den Daten und Informationen rund um das Event oder natürlich auch im B2C-Bereich, wenn man Geburtstag hat und man bekommt Geburtstags-E-Mails und man weiß schon, da sind vielleicht Rabattcodes drin oder individuelle Sachen, dann macht das natürlich eine E-Mail auch lesenswert, weil man dann auch weiß, okay, in dieser E-Mail steckt etwas an Mehrwert, den ich hier gut für mich gebrauchen kann. Und dann wird die E-Mail natürlich auch geöffnet und gelesen. Und auch da diese ereignisorientierten Sachen, wenn ich zum Beispiel Geburtstags-E-Mails bekomme, die schaue ich mir natürlich an von den Brands, wo ich es spannend finde, weil ich dann schon mir denken kann, okay, da ist wahrscheinlich ein Rabattcode drin, den ich direkt einlösen kann. Das finde ich auch nochmal einen guten Punkt.
Sehr spannend. Und wird uns auch direkt zum nächsten Thema führen. Und das sind die drei Arten des E-Mail-Marketings. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt eben die Newsletter, die an eine gewisse Adressliste an meine Empfänger geschickt werden, aber eben auch die individuellen. Und da wollen wir jetzt mal drauf schauen, auf die drei Arten. Und ich kann da die erste Art, die wir jetzt mal als erstes mit reinnehmen, weil sie noch die traditionellste Art ist, die vielleicht auch ein bisschen mit der Entwicklung des E-Mail-Marketings zusammenhängt und dann auch ein bisschen hinterherhängt. Das ist so die 1:1 Werbe-E-Mail, würde ich es jetzt mal nennen. Ich würde sie gar nicht E-Mail-Marketing nennen, sondern es ist eine Werbe-E-Mail. Und das machen tatsächlich aber auch noch viele Unternehmen heutzutage so. Sprich, es wird ein Template vorbereitet für den Vertrieb beispielsweise. Und der Vertrieb kann dieses Template dann nutzen, kann es noch ein bisschen individualisieren, je nachdem, mit ein, zwei Tokens und schickt dann diesen E-Mail-Versand an seine Kontakte. Und dadurch ist natürlich eine Individualisierung da durch die eigene E-Mail. Und dadurch erhoffen sich die Unternehmen auch, diesen individuellen Kontaktpunkt zu haben, weil es nicht über eine allgemeine Werbe-E-Mail-Adresse verschickt wird, sondern über den Sales-Mitarbeitenden zum Beispiel direkt. Also das bekomme ich auf jeden Fall noch häufig mit. Hat allerdings auch 1, 2, 3 Nachteile, die es mit sich bringt. Und das ist zum einen natürlich, dass die eigene E-Mail dadurch ganz schön beschossen wird, durch entweder sind es Bounces oder durch die geringe Klickrate. Man kommt sehr, sehr häufig dann in den Spam-Bereich in einigen Postfächern, da man einfach schlechter gerankt wird. Das ist natürlich das, was man gar nicht erreichen will mit seiner eigenen persönlichen Mail-Adresse. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich so, dass, also das ist meine Erfahrung auch, dass die eigene E-Mail, abgesehen davon, dass sie im Spam landen könnte, auch Vertrauen verliert, die eigene E-Mail-Adresse. Wenn ich jetzt wirklich eine individuelle Mail an den Kontakt schicke und er bekommt aber in einem regelmäßigen Abstand, sagen wir mal 2-3 Mal im Monat, von mir eine werbliche E-Mail, dann geht natürlich dieses ganze Vertrauen, was er in mich schon aufgebaut hat, auch dadurch verloren, dass er die einfach wegklickt, weil er denkt, ist wieder eine werbliche E-Mail und gar kein individuelles Anliegen, was mir jetzt mein Ansprechpartner von dem Unternehmen mitteilen will.
Ich finde auch, genau, diese erste Art des E-Mail-Marketings ist wirklich eine sehr traditionelle Art und Weise und ich würde jedem Zuhörer empfehlen, der noch nach dieser Art des E-Mail-Marketings arbeitet, davon wegzukommen, diese persönliche Versanddomain dazu zu verwenden, Werbe-E-Mails rauszuschicken und basierend auf Templates beispielsweise der ganzen Vertriebsabteilung dieses Template zu geben und die schicken das dann über Outlook an ihren Verteiler raus. Das ist auch technisch gesehen funktioniert ja ein Versandserver immer so, dass geschaut wird, wie viele E-Mails werden in der gleichen Zeit rausgeschickt. Und heutzutage sind diese Empfängerserver so fein darauf justiert, zu schauen, welche Versanddomain ist seriös und welche ist unseriös, dass man sehr, sehr große Gefahr läuft, einfach geblacklistet zu werden, wenn man beispielsweise innerhalb von ein paar Minuten hunderte von E-Mails rausschickt. Und das ist also wirklich sehr riskant, das durchzuführen. Man muss sich vorstellen, da kommen wir jetzt gleich in den anderen beiden Arten des E-Mail-Marketings oder dann auch wenn es um die Tools geht, man muss sich vorstellen, das Thema E-Mail-Integrität, das ist so ein wichtiges Thema geworden. Es gibt eigene Software, verschiedene Softwarelösungen, um die E-Mail-Integrität so gut wie möglich zu machen. Also zu schauen, dass auf keinen Fall zu viele E-Mails zum gleichen Zeitpunkt verschickt werden, einfach um nicht geblacklistet zu werden, um die Gefahr als Spam markiert zu werden oder im Spam-Ordner zu landen, so weit wie möglich zu reduzieren. Und auf all diese Software kann man gar nicht zugreifen, wenn man einfach aus dem Outlook heraus an seinen Versandkreis verschickt. Und ein letzter Punkt zu dem ganzen Thema hier noch, bevor wir dann zu der anderen Art kommen. Auch dieser Personalisierungsgedanke, dieses Argument, das zählt heutzutage gar nicht mehr, weil moderne E-Mail-Marketing-Tools, die kannst du so gut personalisiert einstellen, dass du sagen kannst, der Owner dieses Kontakts, es wird auch seine E-Mail-Adresse angezeigt. Also es sieht so aus für den Empfänger, als würde die E-Mail direkt von diesem Ansprechpartner im Unternehmen kommen. Die E-Mail ist dynamisch, der Absender unten ist dynamisch, die Anrede ist komplett dynamisch. Das heißt, du kannst es so aussehen lassen, als würde es praktisch von dieser Person, von dem Ansprechpartner in der Firma, von dem Vertriebler auch kommen. Aber du nutzt halt diese ganze Power im Hintergrund von der E-Mail-Integrität, von dem E-Mail-Tool und zerschießt dir vor allem deinen eigenen E-Mail-Versandserver nicht. Denn das ist schon wichtig, wenn du dann über den gleichen Server Buchhaltungs-E-Mails oder wichtige E-Mails verschickst, wie du auch solche werblichen E-Mails verschickst, dann kann es ganz schnell passieren, dass irgendwie gar keine von deinen E-Mails mehr ordentlich ankommt. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall vorwarnen. Und dann kommen wir mal zu den zwei anderen Arten. Jetzt in Wissen in diesem modernen Bereich. Das ist ja einmal automatisierte E-Mails und einmal manuell verschickte E-Mails im E-Mail-Marketing. Es gibt noch so ein bisschen ausgeklammert jetzt mal die transaktionalen E-Mails, also beispielsweise Passwort vergessen und Co. Aber konzentrieren wir uns mal auf diese zwei eher E-Mail-Marketing-orientierten Sachen. Was ist denn da der Unterschied, Domi? Also zwischen, was könnte so eine manuelle, einmalige E-Mail sein und was könnte so eine automatisierte E-Mail sein?
Genau, also ich würde sie unterscheiden, den Begriff dann wählen, geplante E-Mail und die individuelle bzw. automatisierte E-Mail. Und wenn wir zuerst mal auf die geplante E-Mail schauen, dann ist es erstmal vom Grund auf her gar kein großer Unterschied zu der, die wir gerade besprochen haben, die dann von den Vertrieblern versendet wird, nur dass das Ganze zentral in einem E-Mail-Tool passiert von der Marketingabteilung und dann eben geplant wird. Und meistens, also entweder kann es ein regelmäßiger Newsletter sein, den ich monatlich, zweiwöchentlich verschicke und da die neuesten Informationen aus dem Unternehmen mit reinnehme, da dann eben auch diesen Mehrwert mit reinnehme, der einfach regelmäßig passiert. Und ein klassischer Newsletter, den man kennt, der wird dann auf ein bestimmtes Datum geplant. Den kann ich auch vorbereiten, also ist nicht komplett manuell, sondern er wird dann auf ein geplantes Datum gelegt und kann dann versendet werden und bietet dann aktuelle Informationen, die zu dem Zeitpunkt des Versands auch aktuell sind. Und damit möchte ich eben erreichen, dass ich eine höhere Awareness bekomme, dass ich meine Kunden, meine potenziellen Kunden Touchpoints biete und ihnen auch die neuesten Informationen vom Unternehmen teile, ihnen Mehrwert mitgebe, Call to Actions einbaue, um da Touchpoints aufzubauen. Und das ist so, die geplante E-Mail. Der Vorteil möchte ich jetzt nochmal rausheben zu dem, wenn es die Vertriebsmitarbeitenden zum Beispiel selbst was schicken würden, was wir jetzt noch gar nicht mit erwähnt hatten, war das Reporting dahinter. Das heißt, ich kann natürlich ganz genau auswerten, wie oft wurde die Mail geöffnet, wie oft wurde auf die Links geklickt, wie lange wurde die E-Mail angesehen und wenn ich das Ganze dann mithilfe eines CRM-Systems auch noch nutze und das angedockt ist, dann kann ich das auch noch personalisiert und individuell zuordnen. Wer hat denn die E-Mail geöffnet? Was hat er geklickt? Was hat er sich angeschaut? Und das sind im Endeffekt natürlich auch wieder spannende Informationen für die Sales-Abteilung, um da dann wieder nachzugehen. Also das wäre im Grunde die geplante E-Mail. Hast du da noch Ergänzungen oder möchtest du dann die automatisierte E-Mail gleich mit vorstellen?
Ja, genau. Ich finde, diese geplante E-Mail, die macht vor allem dann Sinn, wenn es ereignisorientiert ist. Also wenn es beispielsweise immer neue Themen gibt, die man dann auch teilen will mit dem Verteiler, dann macht so eine geplante E-Mail, so eine individuelle, einmalige E-Mail auf jeden Fall Sinn. Und die automatisierten E-Mails, die machen dann Sinn, oder diese Art der E-Mail, die macht dann Sinn, wenn man Marketing Automation betreiben will. Oder man nennt es auch E-Mail Nurturing. Das heißt, man hat ein bestimmtes Szenario und die empfangende Person will in diesem Szenario beispielsweise qualifiziert werden. Also es gibt beispielsweise den Punkt in der Kundenreise, die Person ist ein Kunde geworden. Was sind jetzt die ersten Schritte oder die wichtigsten Informationen, die man wissen muss, wenn man ein Kunde wird? Da ist natürlich jetzt für jeden Zuhörer, für jede Zuhörerin hier, je nach Branche, das ganz unterschiedlich und individuell einzuschätzen. Aber nehmen wir mal ein SaaS-Produkt für B2C, also für Endkunden, und die kaufen diese Software-Lizenz, wie zum Beispiel Spotify. Und sobald ich mein Spotify-Konto aktiviere und beispielsweise zum zahlenden Kunden werde, dann möchte natürlich Spotify auch, dass ich sofort weiß, wie die Plattform funktioniert, wie ich mir meine Favorite-Künstler reinnehmen kann, wie ich mir meine Playlisten zusammenstellen kann. Und dafür ist halt automatisiertes E-Mail-Marketing optimal geeignet, weil das sind immer dieselben Informationen, die an diesem Schritt in der Kundenreise wichtig sind. Das würde ich jetzt mal so als mein größtes Takeaway rund um das Thema Marketing Automation mitgeben, dass man immer schaut, welche Punkte in der Kundenreise gibt es hier bei mir im Unternehmen und was will ich an diesem Punkt eigentlich dann meinen Followern, meinen Kunden, meinen Interessenten auch mitgeben an Infos.
Sehr gut, genau, sehr gutes Beispiel auch. Ich hatte noch ein anderes Beispiel mit aufgeschrieben. Wenn man seinen Shop auch mit angebunden hat an sein E-Mail-Marketing, könnte man zum Beispiel einstellen, ein Kunde hat einen Warenkorb gefüllt, hat aber den Checkout nicht durchgeführt, dass wenn nach einer bestimmten Zeit dieser Checkout noch nicht durchgeführt wurde, dann auch eine Mail versendet wird mit, hey, hast du noch Interesse dran oder hast du vergessen auszuchecken zum Beispiel. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, die dann eben nicht auf diesen einen Zeitpunkt gemünzt sind, sondern die dann immer auf Aktionen von der Zielperson, von der Zielgruppe gemünzt sind. Und das im Wesentlichen ist die automatisierte Mail.
Richtig guter Punkt, Abandoned Card Mails, richtig guter Punkt. Da fällt mir auch ein, man kann über ein mächtiges E-Mail-Marketing-Automation-Tool, wie zum Beispiel HubSpot Workflows, ja, das ist ein super Marketing-Automation-Tool. Da kann man so viele automatisierte E-Mails einstellen. Beispielsweise auch, wenn man einen Kontakt hat, der schon mal Interesse gezeigt hat. Beispielsweise man hatte schon mal einen Deal mit diesem Kontakt, der lag dann aber auf Eis oder wurde verloren. Und nach 6 Monaten besucht dieser Kontakt auf einmal wieder die Webseite oder öffnet irgendeine E-Mail. Dann kann man automatisieren, dass in diesem Zeitpunkt auch eine E-Mail vom Vertriebler rausgeschickt würde oder vom Owner von damals mit der Frage, hey, wie ist denn die Lage bei dir? Oder beispielsweise, wenn ein Kontakt die Webseite besucht, dass dann erkannt wird, hier hat ein Website-Besuch stattgefunden von einem bekannten Besucher, dann wird eben auch eine E-Mail rausgeschickt. Hallo, ich wollte mal nachfragen, wie aktuell die Lage ist. Und das führt dazu, dass man sehr viele dieser Situationen schaffen kann. Okay, ich habe gerade an dich gedacht. Oder das ist ja total der Zufall, dass man jetzt hier gerade wie Gedankenübertragung hat. Und das ist natürlich super, um die Kontakte da abzuholen, wo sie sich gerade wieder mit deiner Brand beschäftigen, auch da nochmal deine E-Mail verschicken zu lassen. Und diese Art von Marketing Automation ist wirklich sehr, sehr wertvoll, den Kontakt da an dem Punkt abzuholen, wo er gerade sowieso offen für Kommunikation von dem Unternehmen ist.
Absolut, absolut. Ist dann auch wieder diese Weiterentwicklung vom E-Mail-Marketing und die Automation dahinter. Ein Punkt, den ich auch sehr spannend finde, wenn wir gerade schon bei der Automation sind noch, ist auch, wenn ich eine E-Mail-Marketing-Mail verschicke und der Kontakt klickt auf einen Link, es sind verschiedene Links dort, zeigt also Interesse für ein bestimmtes Produkt oder ein bestimmtes Segment an Produkten, gerade für Unternehmen, die verschiedene Produktpaletten haben, dann kann ich darauf basierend natürlich auch wieder schauen, welche Marketing-Mail wäre denn als nächstes die richtige für diesen Kontakt, weil er sich jetzt gerade, ja, wenn es ein E-Mail von einem Baumarkt ist, interessiert er sich eher für die Staubenabteilung oder interessiert er sich eher für die Farben und Lacke? Da kann ich im nächsten Schritt dann, je nachdem, worauf er geklickt hat, dann genau die entsprechende Marketing-Mail ein, zwei Wochen oder ein, zwei Tage später schicken, wenn er gerade in dieser Phase ist, die Entscheidung, und kann dann da meine Angebote mit reinnehmen. Und das ist eben diese Individualisierbarkeit, diese Automation, die dahinter steckt, was schon eine große, große Power entfalten kann.
Ja, was ist deine Meinung? Ich habe eine gute Quick-Question zu diesem Thema. Welche E-Mail-Automatisierung bringt die besten Ergebnisse, deiner Meinung nach?
Besten Ergebnisse, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde so sagen, nicht die Automatisierung an sich, sondern ein gut aufgebauter Workflow, ein gut aufgebautes Nurturing, wo ich eben diese verschiedenen Triggerpunkte habe, die sich auf Aktionen vom Kontakt beziehen. Das heißt, dass ich immer mal wieder abfrage über E-Mail-Marketing, wofür interessierst du dich gerade, was klickst du gerade, und dann entsprechend die verschiedenen Stränge entlang gehe und ihm dann dahingehend wieder neue Inhalte schicke, die dann genau zu dem Thema passen, was er vorher schon geklickt hat, und ihn so immer weiter dorthin führen, zu seinem Kaufinteresse, zu seinen Bedürfnissen und darauf basierend dann eben diese Dinge vorzuschlagen. Und daran anschließend würde ich noch sagen, gehört auch zu Automation im weitesten Sinne, wäre dann das Marketing-Sales-Alignment, was wir in der vergangenen Folge auch besprochen haben, dass dann der Sales auch mit eingebunden wird in diese Automation und dann eine Nachricht bekommt, wenn ein bestimmter Score erreicht ist an Produktinteresse. Und dann entsteht wieder genau das, was du vorher gesagt hast, mit dem Punkt, ich habe gerade an dich gedacht, das entsteht dann auch wieder, dadurch, dass der Sales genau dort anknüpfen kann, wofür sich der potenzielle Kunde gerade ja interessiert. Das wäre so meine Automation, mein Automation-Highlight eigentlich. Wie sieht's da bei dir aus? Was findest du besonders gut gelungen?
Ja, also bei mir haben immer in der Vergangenheit die E-Mail-Automatisierung an Bestandskontakte die besten Ergebnisse geliefert, die praktisch auch interaktionsbasiert waren. Da würde ich auch als Tipp dann gleich, wenn man zu den E-Mail-Marketing-Tools schon mal kurz vorweggreifen, dass man unbedingt darauf achten sollte, eine integrierte E-Mail-Marketing-Software zu verwenden, weil die besten Ergebnisse habe ich wirklich damit gemacht, dass wenn ein Touchpoint passiert mit einem Bestandskontakt in der Datenbank, also im CRM beispielsweise, wie zum Beispiel Interaktion mit einer Werbeanzeige oder Aufruf von einer Vertriebs-E-Mail oder Webseitenbesuch von einer bestimmten Unterseite auf der Webseite, wenn dann sofort eine E-Mail verschickt wird, wo einfach mal nachgefragt wird, wie denn aktuell die Lage ist und ob noch Interesse an ABC besteht, also wenn man da vielleicht sogar noch ein bisschen Personalisierung einbaut, da habe ich immer die besten Ergebnisse mitgemacht. Da hat man eine sofortige Antwortrate auch geschafft. Da hat man teilweise dadurch auch die Vertriebszeit deutlich reduziert, indem man das Closing beschleunigen konnte. Und man hat auch immer ein sehr positives Feedback davon bekommen. Also der Empfänger hat es nie als Spam wahrgenommen, sondern hat immer gesagt, ach, das ist ja super. Ihr arbeitet ja hier sehr, sehr modern. Oder ich habe sowieso gerade an euch gedacht. Das hat immer sehr geholfen.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde da gleich nochmal eine Quick Question mit einbauen. Die zielt jetzt nochmal ein bisschen mehr vielleicht auf die geplanten E-Mails ab, aber finde ich auch sehr spannenden Punkt. Was ist denn deine Meinung dazu? Wie oft sollte man denn einen Newsletter verschicken? Das ist, glaube ich, eine Frage, die auch jeden Marketier interessiert.
Auf jeden Fall. Die Quick Question, die hatte ich mir hier für diesen Bereich auch noch ausgesucht. Ich finde, ein Newsletter sollte so oft verschickt werden, wie man es als Unternehmen hinbekommt, den wirklich qualitativ hochwertig zu verschicken. Ich habe zum Beispiel mit Unternehmen gearbeitet, die Newsletter-Marketing oder E-Mail-Marketing als ihren primären Sales-Channel definiert haben. Das heißt, allen ihren Umsatz haben sie über E-Mail-Marketing generiert und auch so geplant. Dann haben diese Unternehmen natürlich einen wöchentlichen Newsletter auch verschickt und es auch geschafft, dass dieser wöchentliche Newsletter zu einem wirklichen Branchen-Epos wurde. Das heißt, jeder in der Branche, jeder im Verteiler hat gewusst, oh, dann und dann kommt wieder dieser Newsletter, und das hat natürlich auch die Anmelderate des Newsletters extrem gesteigert. Der wurde so oft weitergeleitet, da hatte man wöchentlich hunderte neue Newsletter-Abonnenten. Einfach, weil es so stark war. Für ein Unternehmen, das E-Mail-Marketing und Newsletter-Marketing nur so als Teil des Marketing-Mix versteht, finde ich, ist ein monatlicher Versand sinnvoll. So handeln wir das bei Sixon auch. Wir wissen, okay, wir haben viele verschiedene Komponenten im Marketing-Mix, aber damit man so einen wirklich hochqualitativen, individuellen Newsletter verschicken kann, da braucht es schon einen Monat, um da wirklich Mehrwert zu liefern. Und deswegen finde ich dann die monatlichen Rhythmus gut. Aber es kommt wirklich sehr auf das Unternehmen an und wie hochgewichtet auch das Thema E-Mail-Marketing als Vertriebskanal ist. Meiner Meinung nach. Was sagst du dazu, Domi?
Kann ich eigentlich gar nicht mehr so viel ergänzen. Finde ich sehr, sehr gut, diese Unterscheidung, die du gerade getroffen hast, zwischen eben, ja, ist es eine Awareness-Sache, ist es eine, ja, ist es ein Teil von Marketing-Mix oder ist es tatsächlich auch für mich ein Sales-Channel mehr oder weniger? Und ich würde da aber gerne noch kurz eine Quick-Question hinterher nehmen, weil dieser Sales-Channel E-Mail-Marketing, das hat mich gerade sehr interessiert. Und da wäre die Frage, wie ist denn der beste Weg, neue Abonnenten zu gewinnen? Wenn ich jetzt noch nicht an dem Punkt bin, wo der Newsletter schon überall bekannt ist, welche Wege kann ich denn nutzen, um neue Abonnenten für den E-Mail-Marketing-Newsletter zu bekommen?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil so wir machen ja ungefähr 100 Projekte im Jahr und E-Mail-Marketing ist meistens einer der Quick-Wins oder einer der Low-Hanging-Fruits, die wir immer versuchen, so schnell wie möglich zu aktivieren, um eben Daten zu generieren. Und da ist eben dann auch immer schnell die Frage, was funktioniert denn am besten, um neue Abonnenten zu gewinnen? Ich würde da unterscheiden, was man will. Will man entweder wirklich nur einfach Abonnenten gewinnen oder will man auch qualitativ hochwertige Abonnenten für den Newsletter gewinnen? Wenn die Frage ist, was ist der beste Weg, um einfach nur Abonnenten in den Newsletter zu bekommen, würde ich sagen Gewinnspiele. Die ziehen eigentlich immer. Die sind total krass. Wenn du an dem Gewinnspiel teilnehmen willst, gib hier deine E-Mail-Adresse an und wir losen unter den ganzen Teilnehmern dann eben den Gewinner aus. Das ist verrückt, wie gut das funktioniert. Und auch egal wo. Also wenn man das online macht, über eine Online-Kampagne, funktioniert genauso gut, wie wenn man das offline auf einer Messe macht. Wenn man sagt, hier, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen, füll das aus, wirf es in den Lostopf und darüber generiert man natürlich immer auch hunderte E-Mail-Abonnenten. Das Ding ist halt, das sind Abonnenten, die sich höchstwahrscheinlich dann auch wieder abmelden oder niedrige Öffnungs- und Interaktionsraten bringen. Wenn man qualitativ hochwertige Abonnenten gewinnen will, finde ich, ist der beste Weg, um mehr Abonnenten für seinen Newsletter zu gewinnen, einfach sehr gute Qualität in diesem Newsletter zu liefern. Wenn man es schafft, ein Branchen-Epos in diesem Bereich zu werden, in seiner Branche zu werden, und dieser Newsletter weitergeleitet wird, dann ist es wie ein riesengroßer Schneeball, der ins Rollen kommt. Mit jedem neuen Newsletter-Abonnenten generierst du eigentlich gleichzeitig 3 bis 4 neue, weil dieser Kontakt das an seine Kontakte in seinem Netzwerk weiterleitet und die dann sich auch wiederum anmelden. Und das ist eben ein gutes Schneeballsystem, ein positives Schneeballsystem, weil du schaffst es eben durch hochwertige Inhalte immer wieder neue qualifizierte Abonnenten zu gewinnen.
Ja. Ich würde da noch ergänzen, dass man auch die Unterscheidung treffen kann, auf jeden Fall zwischen B2B und B2C. Im B2B-Bereich vor allen Dingen finde ich auch sehr spannend, Lead-Magneten zu verwenden, auch für Newsletter-Marketing. Dadurch erhält man einfach schon von vornherein Leads oder Kontakte, die sich auch für das Produkt interessieren, die gewillt sind, ein White Paper runterzuladen, ein Webinar anzusehen zum Thema. Das heißt, ich bekomme da auch hochqualifizierte Leads und Kontakte mit rein. Beim B2C-Marketing würde ich auch auf die Gewinnspiele gehen. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, um da neue Kontakte zu generieren. Man kann natürlich auch über Rabatte gehen, gerade auch wenn man sowieso schon jemanden auf dem Shop hat, dann da nochmal 5% Rabatt, wenn man für Newsletter angemeldet wird, um dann auch die Kunden zu halten, die Kontakte zu halten. Also ja, sehr gute Punkte auf jeden Fall und es kommt immer darauf an, was das Ziel auch vom Newsletter ist.
Ja, gehen wir mal über zu den E-Mail-Marketing-Tools und wir haben uns hier bewusst in der Vorbereitung der Folge ja gesagt, es gibt E-Mail-Marketing-Tools wie Sand am Meer, es gibt Tausende wahrscheinlich. Das heißt, wir können jetzt hier nicht alle aufzählen. Aber ich wollte dich einfach mal fragen, was sind denn so die E-Mail-Marketing-Tools, mit denen du schon in deiner beruflichen Laufbahn gearbeitet hast, in Kontakt gekommen bist? Und vielleicht auch gleichzeitig, was sind denn wichtige Funktionen, die ein E-Mail-Marketing-Tool deiner Meinung nach unbedingt mitbringen sollte, damit da die Entscheidung für oder gegen ein E-Mail-Marketing-Tool einfacher fällt?
Können wir eigentlich grundsätzlich auch wieder auf die Arten des E-Mail-Marketings schauen, die wir vorher besprochen hatten? Denn bei mir war es zumindest so aus der persönlichen Erfahrung, die drei Arten, mehr oder weniger, habe ich auch schon durchgemacht. Also wir haben tatsächlich vor 6, 7 Jahren müsste das gewesen sein, als ich angefangen habe, auch in der Branche zu arbeiten, haben wir auch noch mit Outlook gearbeitet und haben darüber auch mehr oder weniger E-Mail-Marketing gemacht, also massenweise Mails versendet und dadurch versucht, die Kunden zu akquirieren und zu aktivieren vor allen Dingen. Das ist ein E-Mail-Marketing-Tool, was wir schon gesagt haben, was wir auf keinen Fall mehr empfehlen würden. Dann war der nächste Schritt für mich eigentlich, ein E-Mail-Marketing-Tool zu haben, was eben über, wie wir es angesprochen haben, ja alle Themen vereint, die so ein Marketing-Tool mitbringen sollte. Das heißt, auch ein Reporting hat, die Kontaktliste segmentieren kann, zielgenau die Kunden ansprechen kann, die Server-Thematik mit drinnen hat, also über eine allgemeine Mail auch raus versendet. Da ist zum Beispiel Mailchimp ein Tool, was ich verwendet habe, beziehungsweise was bei uns verwendet wurde. Und das dritte Tool, was ich verwendet habe und auch noch verwende, ist dann ein integriertes E-Mail-Marketing-Tool in einem CRM-System. Hat dann natürlich nochmal den Vorteil, dass man noch mehr individualisieren kann, dass man noch besseres Tracking hat, besseres Reporting hat und dadurch natürlich auch die anderen Kanäle aus dem Marketing mit einfließen lassen kann zum Thema Produktinteresse, Kaufinteresse und darauf gezielt dann auch das E-Mail-Marketing abstimmen kann und zum Beispiel durch Smart Content dann auch noch genau die Produktinteressen ansprechen kann, die der potenzielle Kunde davor schon gezeigt hat. Und das sind so die drei Arten E-Mail-Tools, die ich verwendet habe. Und ich würde immer sagen, wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man das mit dem CRM zumindest connecten, also dass da auch ein Sync da ist, weil die beiden Tools, ein CRM-System und das Marketing-Mailing-Tool, das ist sehr powerful zusammen und dadurch kann man meiner Meinung nach die besten Ergebnisse erreichen, wenn man segmentieren kann, individualisieren kann. Mhm. Was sind auch deine Tools, die du schon verwendet hast und deine Erfahrungen?
Ja, ich würde sagen, ich habe jetzt in meiner bisherigen Laufbahn so mit 10 bis 15 unterschiedlichen E-Mail-Marketing-Tools gearbeitet. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren das erste Mal ein E-Mail-Marketing-Tool selbst verwendet. Ich hatte damals einen persönlichen Blog oder habe den aktiv betrieben und habe dann eben E-Mail-Marketing verwendet, um zu bestimmten Events oder Seminaren einzuladen und um auch hier und da mal spezielle Produkte, so Referral-Produkte zu vermarkten, anzupreisen, die ich gut fand. Und da war es mir vor allem damals wichtig, dass es günstig ist, ja, weil man einfach nicht so viel Return on Invest hat oder nicht so hochpreisige Produkte verwendet hatte, aber schon eine große Anzahl an Verteiler hatte, also eine große Anzahl an Kontakten hatte. Das heißt, es war wichtig, dass man pro Kontakt jetzt nicht so viel für das E-Mail-Marketing-Tool zahlt. Und da ist natürlich so der Renner praktisch Mailchimp, das bekannteste Tool, was eigentlich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Ich habe damals auch ActiveCampaign genutzt oder Soho-E-Mail-Tool verwendet. Grundsätzlich unterscheiden sich diese Tools gar nicht so groß. Ich würde dann eher sagen, man merkt, dass es eine gewisse Low-Budget-Variante gibt, eine Low-Budget-Tool-Landschaft im E-Mail-Marketing, wo man grundsätzlich gute Funktionen hat und auch gute E-Mail-Bilder hat, aber wo man merkt, dass das Thema E-Mail-Integrität da nicht so wichtig ist. Weil man muss sich immer fragen, mit welchen Leuten bin ich hier auf dem gleichen Versandserver? Mit welchen Unternehmen bin ich hier auf dem gleichen Versandserver? Diese Tools funktionieren ja so, dass beispielsweise 100 Kunden zusammen den gleichen Versandserver verwenden und die E-Mail-Integrität, also die Zustellbarkeit der E-Mails, ist nur so gut wie auch die Qualität der E-Mails von den ganzen 100 Leuten. Das heißt, man teilt sich das eigentlich, wie bei so einer Betriebskostenabrechnung. Wenn man die Betriebskosten im Mehrfamilienhaus zusammenträgt, dann teilt man auch den Warmwasserverbrauch von den anderen Leuten oder die Tiefgarage zahlt man eben auch für die anderen Leute mit. Und man teilt sich das und deswegen ist es dann auch wichtig, dass man sich darauf verlassen kann, dass auch die anderen 99 Leute, die über den gleichen Versandserver schicken, auch jetzt kein Mist bauen. Ja, also kein Spam verschicken oder komische E-Mail-Praktiken verwenden, die sofort dazu führen, dass man geblacklistet wird. Und da ist natürlich die Gefahr und das Risiko deutlich höher bei Low-Budget-Anbietern, weil du da einfach mehr Leute drin hast, die einfach schlechte Praktiken machen, wie zum Beispiel Hunderttausende von E-Mail-Kontakten, die sie irgendwo gekauft haben, günstig oder billig eingekauft haben, hochladen und dann diese 100.000 dann irgendeinen Massenversand starten. Das ist eine sehr schlechte Praktik im E-Mail-Marketing und die Gefahr ist eben sehr groß, dass wenn man im Low-Budget-Bereich bei E-Mail-Marketing-Tools arbeitet, dass man dann auch mit auf diese Versand-Domains kommt und dann die eigene Zustellbarkeit der E-Mail auch deutlich schlechter ist. Ansonsten, wenn man dann weiter hochschaut in diese eher Premium-Anbieter, Premium-E-Mail-Marketing-Tools, dann hat man immer noch den Vorteil, dass auch direkt eigentlich typischerweise eine Plattform dahinter steht. Also zum Beispiel ein CRM-System noch mit angebunden ist. Nicht nur das E-Mail-Marketing-Team oder die E-Mail-Marketing-Person mit diesem Tool arbeiten kann, sondern dass man in gewisser Weise Silos aufbrechen kann, mehrere Personen oder mehrere Teams aus dem Tool arbeiten können, beispielsweise aus dem gleichen System das E-Mail-Marketing, das Social-Media-Marketing und dann auch den Vertrieb steuern kann oder den Kundenservice steuern kann. Das heißt, man hat einfach mehr Daten in dem System, worauf man wiederum besseres E-Mail-Marketing machen kann. Und deswegen finde ich da, dass das gut ist, wenn man sich weiter oben schaut, wenn es einem wichtig ist, dass man gute Zustellbarkeit hat, dass man dann auch gleich schaut, okay, habe ich hier eine gute Plattform auch mit angebunden, wo mehrere Abteilungen, mehrere Teams gleich mitarbeiten können. Wenn ich schon mehr Geld in die Hand nehme, dann finde ich, sollten eben auch diese Synergieeffekte geschaffen werden. Und ein ganz wichtiger Punkt hier noch, den ich zum Thema E-Mail-Marketing-Tools habe, man sollte darauf achten, dass ein moderner Page-Builder mitgeliefert wird. Es gibt zum Beispiel Tools, auch Pardot zum Beispiel, habe ich dieses Jahr sehr, sehr häufig gehört, wo es unglaublich schwierig ist, mit dem E-Mail-Builder, der da angeboten wird, eine E-Mail schnell und einfach zusammenzuklicken und versandbereit zu machen. Das heißt, teilweise brauchen dann die Teams 1 bis 2 Tage, um eine Newsletter-E-Mail in dem Tool fertig zu machen, während man in einem anderen E-Mail-Builder, der eben moderner aufgebaut ist, per Drag-and-Drop funktioniert und what you see is what you get, ohne dass man irgendwie coden muss, sondern man zieht einfach Module in die E-Mail rein und das sieht dann auch wirklich genauso aus beim Empfänger, wie man es vorher gebastelt hat. Das ist auch etwas, was sehr wertvoll ist. Ja, also da sollte man schon schauen, dass man ein Tool verwendet, was einen guten, modernen, HTML-basierten und modulbasierten E-Mail-Builder mit sich bringt. Und da kann ich beispielsweise auch den E-Mail-Builder von HubSpot empfehlen, aber auch E-Mail-Marketing-Tools wie zum Beispiel Mailchimp oder ActiveCampaign oder CleverReach, die bringen auch gute, moderne E-Mail-Builder mit sich.
Jetzt bist du schon in die E-Mail-Marketing-Funktionen reingekommen. Was sind denn abgesehen vom Page-Builder noch Funktionen, wo du sagst, die sollte so ein E-Mail-Tool auf jeden Fall mitbringen?
Ja, ich finde persönlich wichtige Funktionen sind AB-Testing, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen. Ich meine, da kann man sicherlich einzelne Folgen auch nochmal machen, aber ich finde AB-Testing ist eine wichtige Funktion, die kann man immer gut verwenden. Personalisierungstokens ist eine sehr, sehr wichtige Funktion, dass man einfach eine Anrede personalisieren kann oder bestimmte Texte personalisieren kann. Dann finde ich auch das Thema Mobile Responsiveness sehr wichtig, dass man eben von einer E-Mail auch gleich sehen kann, wie sieht diese E-Mail auf verschiedenen Endgeräten aus, dass auch der E-Mail-Anbieter Responsive-E-Mails bereitstellt und dann, dass man Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel eine Test-E-Mail vorher zu versenden über einen Test-Server, um einfach nochmal sehen zu können, wie diese E-Mail aussieht. Ja, das sind so die Kernelemente, die Kernfunktionen, die mir jetzt auf den ersten Blick so auffallen oder einfallen. Wie sieht es bei dir aus, Domi? Was sind wichtige E-Mail-Marketing-Funktionen deiner Meinung nach?
Ja, also AB-Testing hatte ich mir auf jeden Fall auch mit rausgeschrieben. Finde ich sehr spannend und wichtig. Es muss ja nicht unbedingt um die Inhalte auch gehen. Es kann auch mal sein, dass man nicht hundertprozentig sicher ist meine Zielgruppe jetzt eine Zielgruppe, die ich per Du anspreche oder per Sie anspreche. Da kann ich dann auch auswählen, welche möchte ich denn wählen oder welche funktioniert denn besser. Und ansonsten, was wir vorher auch schon angesprochen hatten, war die Automatisierung. Wenn ein E-Mail-Marketing-Tool sowas bietet, das ist schon ein deutlicher Mehrwert, wenn ich individuell auf die Bedürfnisse, auf die Aktionen von einem Kontakt eingehen kann und darauf basierend dann meine E-Mails versenden kann, automatisiert. Das ist für mich auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert. Ansonsten die anderen Tools hast du auf jeden Fall oder Funktionen hast du auf jeden Fall schon genannt und da kann ich auch so mitgehen.
Perfekt, cool. Ja, dann zum Abschluss nochmal zu den E-Mail-Marketing Best Practice, auch nochmal eine Quick Question, die hier sich sehr gut eignet. Was sind denn so deiner Meinung nach die typischsten Fehler oder die größten Fehler, die man im E-Mail-Marketing machen kann?
Größten Fehler, da würde ich mal vorne anfangen, wäre auf jeden Fall meine Kontaktliste. Wenn ich mir, wie du vorher gesagt hast, einfach Kontakte einkaufe, wo ich keinerlei Anzeichen habe, dass die sich überhaupt für mein Produkt, für meine Dienstleistungen interessieren. Dadurch mache ich meine E-Mail-Domain einfach angreifbar und rate die ziemlich runter. Habe außerdem eine sehr, sehr geringe Öffnungs- und Klickrate. Das heißt, die Erfolge werden da auf keinen Fall kommen. Das heißt, im Umkehrschluss auf jeden Fall gut segmentieren und gut vorbereiten seine Kontaktliste. Das wäre von meiner Seite erstmal der wichtigste Punkt in der Vorbereitung. Und dann sollte man auf jeden Fall schauen, dass man ein gutes E-Mail-Design hat, auch für mobile Geräte. Ich denke, der größte Teil heutzutage, vor allen Dingen im B2C, wird über Mobiltelefone angesehen. Das heißt, da auch ein gutes, responsives Design zu haben, ein übersichtliches Design, das sehr gut auf Mobiltelefonen funktioniert. Genau, das wäre nochmal, worauf man achten sollte. Ansonsten fällt mir noch ein, dass man das Timing auf jeden Fall sich anschauen sollte. Und da gehört dazu, dass man ein E-Mail-Tool verwendet, das ein gutes Reporting bietet. Also der Fehler wäre eigentlich, ein Tool zu verwenden, das kein Reporting hat und wo ich keine Auswertungen ziehen kann darüber, wann funktionieren meine E-Mails gut. Und wenn man auf die Automatisierung kommt, das wäre dann natürlich auch das Timing zu nutzen. Also nicht darauf zu gehen, automatisierte Mails zu nutzen, wäre ein Fehler, weil dadurch hat man die besten Ergebnisse aus meiner Sicht. Wie sieht's da bei dir aus? Was hast du für Fehler, die man nicht tun sollte?
Ja, wenn ich mal so schaue auf die typischsten Fehler, die mir so im E-Mail-Marketing passiert sind und dann auch die Best Practice, die man daraus lernen kann, ist zum einen mal das Thema Grammatik, Rechtschreibung da wirklich zu prüfen. Weil ich finde, es ist sehr, sehr unangenehm, wenn in einer E-Mail, die persönlich ins Postfach geht, Rechtschreibfehler drin sind oder auch größere Fehler in irgendwelchen Wörtern oder Sätzen. Das ist bei Social-Media-Posts vielleicht nicht so wichtig. Das ist vielleicht bei einem Blogartikel oder auf der Webseite nicht so wichtig, weil da kann man es immer noch verbessern und dann ist es auch optimiert. Aber bei einer E-Mail, die wird eben einmal rausgeschickt und dann ist sie da auch so, wie sie ist, wie sie geschrieben wurde, im Posteingang vom Empfänger drin. Und da gibt es nichts Unangenehmeres, als wenn da irgendein Fehler passiert ist. Deswegen achtet unbedingt drauf, jede E-Mail 2, 3, 4, 5 Mal nochmal durchzulesen, diese Test-E-Mails zu versenden, an verschiedene Leute im Unternehmen nochmal vorher drüber gehen zu lassen, damit da wirklich alles stimmt. Ich finde, das ist ein so typischer Fehler, der häufig gemacht wird, der sehr schlecht aus E-Mail-Marketing-Sicht ist. Punkt Nummer 2 ist der Einsatz von Smileys und so bestimmten Wörtern. Da muss man sich einfach vorstellen, wenn Smileys und Emojis in E-Mail-Betreffzeilen oder in E-Mails selbst verwendet wird, das mögen sehr viele E-Mail-Empfänger und Tools einfach gar nicht. Ja, weil das auch sehr häufig mit Spam in Kombination gebracht wird und, sage ich mal, diese Tools auch nicht wirklich einschätzen können, ist das jetzt ein anstößiger Smiley, und da reagieren auch E-Mail-Empfänger und E-Mail-Versandserver sehr sensibel darauf, also auf anstößige Begriffe oder anstößige Wörter. Da muss man auf jeden Fall drauf aufpassen, dass man, auch wenn man vielleicht etwas Gutes sagen will, kann es sein, dass man das falsche Wort verwendet und dann dieses Wort einfach geblacklistet ist und man deswegen, nur deswegen dann die komplette E-Mail im Spam landet oder gar nicht erst zugestellt wird, also komplett zurückgespielt wird. Und das ist auch ein typischer Fehler, den ich erkannt habe oder den ich selber auch schon gemacht habe, dass ich da zu viel mit Emojis gearbeitet habe beispielsweise und dass eher schlecht als recht war. Und dann der dritte Punkt, den ich mir hier noch überlegt habe, ist, dass man kein Lead-Scoring verwendet hat. Also man hat beispielsweise immer Newsletter verschickt und auch E-Mail-Marketing betrieben, aber man hat kein Punktesystem dahinter geschalten. Also man musste dann sehr aufwendig im Nachhinein nochmal gucken, okay, welche Kontakte sind denn diejenigen, die viel interagieren, welche sind die, die weniger interagieren. Ich finde, es ist wichtig, schon von vornherein eine gewisse Strategie und ein Konzept aufzubauen, was will ich mit dem E-Mail-Marketing erreichen und wie viel ist mir ein Klick in einer E-Mail wert oder eine Öffnung in einer E-Mail wert. Und dann kann ich eben auch von vornherein ein Scoring aufsetzen, was dann beispielsweise die Kontakte, die da aktiv mit der Newsletter und mit der E-Mail interagieren, auch direkt an den Vertrieb weitergegeben werden. Weil wenn da jemand häufig mit einer E-Mail interagiert, dann ist das schon ein gutes Zeichen, dass diese Person auch das Unternehmen schätzt und die Inhalte schätzt und auch offen für Kommunikation und Zusammenarbeit ist.
Ja, vielen Dank für deine Fehler, die man nicht machen sollte. Das schützt hoffentlich einige von unseren Hörern. Genau, ich glaube, wir sind damit relativ am Ende angekommen, haben alle Seiten von E-Mail-Marketing mal beleuchtet, von der Entwicklung über Best Practice bis hin zu den Tools. Ich hoffe, es hat den Zuhörern und Zuhörerinnen einen Mehrwert gegeben. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Waren sehr viele gute Punkte dabei. Genau, was sind abschließend so deine Key Takeaways, die du noch mitgeben würdest?
Ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören hier erstmal zu der ersten allgemeinen Folge rund ums Thema E-Mail-Marketing. Wir werden in einer der nächsten Podcast-Folgen auch nochmal ganz individuell aufs E-Mail-Marketing in HubSpot eingehen, weil wir uns da natürlich sehr, sehr gut auskennen. Also seid auf jeden Fall gespannt und merkt euch das schon mal vor. Und wenn ihr natürlich auch an unserem E-Mail-Marketing mal teilhaben wollt und sehen wollt, wie wir das so machen, dann meldet euch auf sixon.de/newsletter gern auch zu unserem E-Mail-Verteiler an. Und ich würde dann abschließend auch noch sagen, es wäre sehr spannend von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal zu hören, was so eure Antworten auf die Quick Questions sind. Ja, was sind so die krassesten Fehler, die ihr beim E-Mail-Versand gemacht habt und worauf achtet ihr, wenn ihr E-Mails verschickt? Damit bin ich gespannt, wie so das Feedback ist, was ihr sagt und bedanke mich bei dir, Domi, für die Folge und wünsche dir Happy Halloween.
Ja, danke dir. Und genau, war eine sehr spannende Folge. Bin gespannt auf die Rückmeldungen. Kommentiert gerne in Spotify oder kontaktiert uns auch gerne. Gerne auch zum Newsletter anmelden, wie Stefan schon gesagt hat. Guter Punkt. Und ja, damit wünsche ich euch auch ein Happy Halloween. Ist dann wahrscheinlich schon vorbei, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Aber trotz allem einen guten Start in die neue Woche. Und wir hören uns.